SWR 2 Forum.
Orbán, der Schreckliche, muss die EU mit Ungarn brechen. Am Mikrofon ist Martin Durm. Der starke Mann aus Budapest verkörpert für viele im Westen das Gegenmodell zu einem liberalen Europa. Er ist gegen Diversität und für die homogene Gesellschaft, gegen Gender und für die traditionelle Familie, gegen Regenbogenfahnen und für die Nation. Aber ist Ministerpräsident Viktor Orbán deswegen schon ein Diktator und ist sein Land auf dem Weg in die autoritäre Gesellschaft? Es gibt eine Menge Politiker im Westen Europas, die das so sehen. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments beispielsweise, Katharina Barley von der SPD. Wenn es nach ihr ginge, und viele in Brüssel sehen das so ähnlich, dann müsste die EU eigentlich Ungarn den Geldhahn zudrehen, weil Orbán ihrer Meinung nach mit seiner Politik europäische Werte verletzt und verachtet. Wie also umgehen mit so einem Mann, der ja immerhin demokratisch gewählt worden ist? Darüber reden wir heute in diesem SWR2-Forum. Meine Gäste, Professor Ulf Brunnbauer vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg, Dr. Gerhard Papke, er ist der Vorsitzende der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft und FDP-Politiker, und Keno Versek, freier Journalist, ein ausgewiesener Landeskenner, der lange in Budapest gelebt hat, auch die Sprache spricht, Herr Versek. Es gibt Leute wie Frau Barley, die sich schwer tun, erklärtermaßen Orbán auch nur die Hand zu geben. Jean-Claude Juncker, der ehemalige EU-Kommissionspräsident, hat ihn mal mit »Hallo, Diktator« begrüßt. Wie würden Sie Orbán begrüßen?
Mit Herr Ministerpräsident. Und so schreibe ich auch die E-Mails, wenn ich Gesprächsanfragen habe an sein Amt.
Haben Sie ihn schon aus der Nähe erlebt?
Ja, sehr oft sogar. Also seit Anfang der 90er Jahre. Ich war da auf Parteitagen, war auch in Wahlkampfauftritten von ihm. Er hat mir leider nie persönlichen Interview gegeben und ich denke, das wird er auch nicht machen.
Wie wirkt er auf Sie, wenn Sie ihm bei einem Wahlkampftermin begegnen, wenn Sie ihn sehen? Ist das ein Mann, der eine starke Ausstrahlung hat?
Ja, also er hat schon ein Charisma, würde ich sagen. Er ist jemand, der sehr charmant sein kann, der Leute sehr für sich einnehmen kann. Ich glaube, er kann auch sehr gut einschätzen, wie er Leute für sich einnehmen kann. Und das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er jemand ist, bei dem sich alles um ihn selber und um seine persönliche Macht dreht. Sie haben das Wort Diktator genannt und angesprochen, Diktator. Ich würde nicht sagen, dass er ein Diktator ist, aber in Ungarn läuft nichts ohne ihn. Es läuft das, was er will, und auch in der Partei, die es eigentlich so gar nicht gibt, an sich als Partei ist sein Wille das, was zählt und durchgesetzt wird.
Herr Papke, als Vorsitzender der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft hatten Sie schon häufiger Kontakt mit ihm. Wo würden Sie Viktor Orbán, der ja derzeit fast wöchentlich in den Schlagzeilen ist, wo würden Sie diesen Mann einordnen? Würden Sie sagen, er ist nach wie vor ein lupenreiner Demokrat?
Ja, aber selbstverständlich ist Orbán ein lupenreiner Demokrat, der seine Macht auf den Willen des Volkes stützt. Und ich würde all denen, die ihn so außerordentlich kritisch beleuchten, was legitim ist, damit hier gar kein Missverständnis auftaucht, jede Regierung, ob in Deutschland oder Ungarn, muss sich öffentliche Kritik gefallen lassen. Aber ich würde allen doch sehr empfehlen, mal der Frage nachzugehen, wie man drei demokratische Wahlen hintereinander mit solch überzeugenden Mehrheiten gewinnt, wie es Orbán geschafft hat. Das ist in ganz Europa, in der Europäischen Union einzigartig, dass jemand über einen so langen Zeitraum eine solche demokratische Unterstützung seines Volkes genießt. Und ich glaube, dass man der ungarischen Politik dann ganz gut näher treten kann, wenn man sich mit der Frage befasst, weshalb genießt er mit seiner Politik eine solch nachhaltige Unterstützung.
Da sehen wir also schon zwei ganz unterschiedliche Blickpunkte auf diesen Mann. Herr Brunnbauer, klar ist, Viktor Orbán ist ein höchst erfolgreicher Politiker. Herr Papke hat es gerade erwähnt. Er war von 1998 bis 2002 schon mal Ministerpräsident und regiert seit 2010 ununterbrochen. Er könnte auch noch einiges vor sich haben, ist ja erst 58 Jahre alt. Warum kommt Viktor Orbán in Ungarn bei den Ungarn so gut an?
Ja, ich muss gestehen, ich bin jetzt wirklich zusammengezuckt, wie ich Herrn Papke davon sprechen hörte. Herr Orbán, Viktor Orbán wäre ein lupenreiner Demokrat. Das ist natürlich eine völlige Ausblendung der Realität und auch allen dessen, was ja nicht nur die Europäische Union in dem Rechtsstaatsbericht vor kurzem wieder dokumentiert hat, sondern ja eine breite Palette von Einrichtungen, die politische Entwicklung Ungarns beobachten. Auch Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen findet man eigentlich niemanden ernstzunehmenden mehr, der oder die behaupten würde, Ungarn wäre eine funktionierende Demokratie. Also so viel vorneweg. Auch der Verweis darauf, auf Wahlerfolge, die letzten Parlamentswahlen wurden von der OECD als nicht frei klassifiziert, hat unter anderem mit der fast totalen Kontrolle der Medienlandschaft, gerade des öffentlichen Rundfunks, auch der Medien, die die ländliche Bevölkerung konsumiert durch die Regierung, zu tun, auch ein Wahlrecht, das auf die Regierungspartei zugeschnitten ist. Also insofern der Verweis auf den Wähler, Wählerinnenwillen, das greift halt da auch nicht allzu weit. Es stimmt aber darüber hinaus auch, dass Viktor Orbán und seine Partei, der Fidesz, auch Popularität genießt, insbesondere 2010, als sie die Wahlen gewonnen haben, deutlich gewonnen haben, aus sehr guten Gründen, weil die damals regierende Sozialistische Partei völlig abgewirtschaftet hatte, moralisch und auch ökonomisch. Und Viktor Orbán in seinen ersten Jahren, als er 2010 zum zweiten Mal Ministerpräsident wurde, ja auch einige Maßnahmen ergriff, insbesondere in Bezug auf die Bankenkrise in Ungarn, die tatsächlich die Situation der Bevölkerung verbessert haben. Und dann auch diese sehr starke nationalistische Rhetorik der ungarischen Regierung kommt natürlich bei vielen Ungarinnen und Ungarn auch gut an. Im Übrigen ist es aber auch trotz eines ja doch sehr manipulativen Wahlrechts und einer sehr einseitigen Medienlandschaft auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung, die den Fidesz gewählt haben in den letzten beiden Wahlen. Also das muss man schon wirklich sehr stark differenzieren. Und obendrein, wenn eine Regierung oder ein Politiker wie Viktor Orbán Zustimmung generiert, indem er gegen Minderheiten hetzt, dann würde ich das jetzt auch nicht als Ausweis einer demokratischen Legitimität ansehen.
Sieht so aus, als wären wir schon mitten in der Diskussion, Herr Papke.
Ja, das, was ich jetzt von Herrn Brunbauer höre, ist das, was ich permanent auch von Frau Barley höre. Mit Verlaub, Herr Brunbauer, das ist politische Polemik. Das sind keine Argumente. Ich habe auch gesehen, dass Sie als die ungarische Nationalversammlung in der Corona-Pandemie der Regierung außerordentliche Vollmachten ausgestellt hat, das kommentiert haben, dass durch diese Selbstentmächtigung des Parlaments Ungarn jetzt auch formell zur Diktatur transformiert werde. Wenn Sie alle Parlamente in Westeuropa und darüber hinaus haben in dieser Ausnahmesituation die Exekutive mit außerordentlichen Vollmachten versehen. Das hat auch der Deutsche Bundestag. Daraus dann abzuleiten, das sei jetzt auch der formelle Schritt zur Diktatur, das ist keine sachliche Bewertung. Und ich bin sehr dafür, dass wir jetzt unser Gespräch nutzen, um die Dinge mal abzuschichten. Ich darf vielleicht mit einem Punkt mal anfangen. Ich werde permanent, letztens auch mit Frau Barley noch diskutiert, mit diesem Vorwurf konfrontiert, es gebe keine Pressefreiheit in Ungarn. Wenn Sie an einen Zeitungskiosk in Budapest gehen und Sie fragen nach regierungskritischer Literatur, dann bekommen Sie einen dicken Stoß Papier und der Verkäufer freut sich über das Geschäft des Tages. Und wenn wir die einzelnen Medien mal durchgehen, die auflagenstärkste Tageszeitung, Népszavar, klar auf der Seite der Opposition, das auflagenstärkste Wochenmagazin, HVG, eindeutig regierungskritisch mit einer Brutalität in der Regierungskritik, die sich Frau Merkel nicht so ohne weiteres hätte bieten lassen. Wenn wir uns die Internetmedien anschauen, von den 8 reichweitenstärksten Online-Plattformen sind 7 eindeutig auf Seiten der Opposition. Also ich empfehle uns, diese Diskussion abzuschichten und in die sachliche Bewertung einzusteigen. Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, alles in Ungarn wäre Gold, aber diese Kampagnebewertung, in Ungarn gibt es keine Demokratie, es gibt keine Pressefreiheit, Ungarn sei homophob, auf dem Weg in die Diktatur und, das trägt nicht dazu bei, zu einer fairen Bewertung Ungarns zu kommen. Und ich finde, das sind wir diesem freiheitsliebenden Volk, dem wir Deutsche so viel zu verdanken haben, wirklich schuldig, es fair zu bewerten und nicht mit solchen Rundumschlägen zu versuchen, alles in Grund und Boden zu schlagen. Gut, das ist meine herzliche Bitte.
Wir haben einen Journalisten in der Runde. Lassen Sie mich gerade zu Herrn Wersek übergehen. Er ist freier Journalist, er ist viel in Budapest gewesen. Wie sehen Sie die Thematik Medienfreiheit in Ungarn? Sie kennen das Land, Sie kennen die Stadt. Wie ist das? Ist es so, wie Herr Papke es geschildert hat jetzt in Ihren Augen?
Naja, dem ist nicht so ganz so, wie Sie das sagen, Herr Papke. Also Sie haben keinen dicken Stoß von Zeitungen an einem Budapester Zeitungskiosk. Es gibt eigentlich zwei unabhängige Tageszeitungen. Es gibt die HWG, diese Wochenzeitung. Es gibt noch zwei, drei andere Wochenzeitungen. Und das, was Sie jetzt sagen, das ist dieses Video, was Orban kürzlich gepostet hat. Er geht an den Kiosk und klemmt sich einen Stapel unter den Arm. Der war nicht dick, also das waren sechs Zeitungen von vielleicht 50 oder 100, die da ausliegen an Magazinen. Also die gedruckte Presse, da sieht es sehr dünn aus. Ich würde übrigens nicht sagen, dass keine Pressefreiheit in Ungarn mehr existiert. Das stimmt auch nicht, dass das so permanent behauptet wird. Nur muss man ganz klar sagen, dass der überwiegende Teil der Medien in Ungarn, ob das die gedruckte Presse ist, vor allen Dingen die Lokalpresse, ob das der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist oder die privaten Medien im Online-Bereich, auch Fernsehen, der überwiegende Teil ist in Regierungshand. Es gibt darüber hinaus einen großen unabhängigen Fernsehsender, der auch kritisch berichtet, das stimmt auch. Und es gibt auch kritische Online-Medien mit großer Reichweite. Also nochmal, die Pressefreiheit ist nicht abgeschafft, aber es liegt sehr, sehr viel im Argen und sie ist schon sehr stark durch die Eingriffsmöglichkeiten der Regierung eingeschränkt.
Gut, wenn wir jetzt einfach mal von dieser fast hitzig gewordenen Debatte einen Schritt weit zurücktreten, Herr Brunbauer, da sieht man, wie sehr Orban ja letztendlich polarisiert. Für die einen verkörpert er das Feindbild schlechthin. Für die anderen, dazu gehören Konservative, ist er jemand, dessen Fanclub man geradezu beitreten kann. Wenn Sie das aus wissenschaftlicher Distanz betrachten, warum polarisiert diese Figur dermaßen in Europa, in der EU?
Naja, die Polarisierung ist natürlich hier auch Zweck. Im Grunde genommen, Viktor Orban lebt auch von dieser Polarisierung und lebt davon, begründet seine auch Popularität, soweit die existiert oder noch existiert in Ungarn, eben auch über dieses Selbstbild hier als Kämpfer gegen diverse ausländische Verschwörungen und Mächte, die den Ungarn ihre Freiheit nehmen wollen, weil es natürlich einfach auch falsch ist. Niemand will das. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat sich Ungarn dazu verpflichtet, auf die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften. Und das wird eben ständig verletzt. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt für westeuropäische Kritiker Viktor Orban der Gott sei bei uns ist, sondern er verstößt oder seine Regierung verstößt eben ständig gegen europäisches Recht und auch gegen europäische Grundwerke. Und das wird moniert. Und im Übrigen nicht nur von Personen, die man jetzt parteipolitisch auch klar verorten kann. Man muss ja, Herr Papke, kann ich Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie das noch nicht getan haben, den Rechtsstaatbericht der Europäischen Kommission, der letzte Woche veröffentlicht wurde, lesen über Ungarn. Also wenn man das liest, hat man den Eindruck, man würde von einem mittelamerikanischen Land, das tatsächlich autoritär regiert wird, zu lesen. Also das ist ja genau das Problem, dass Viktor Orban hat diese Rhetorik des permanenten Kampfes, des permanenten Belagerungszustandes zum zentralen Punkt seiner Politik gemacht, was eben auch eine eigentlich Eskalationsdynamik, eine rhetorische und auch politische mit sich bringt, in der Hoffnung, das ist die Hoffnung der ungarischen Regierung, dass andere europäische Regierungen doch mehr Toleranz aufweisen, als es die ungarische Regierung bereit ist zu tun. Gäbe es in der Europäischen Union mehr Regierungschefs wie Viktor Orban, dann könnte man den Laden wahrscheinlich sehr bald dicht machen. Was aber die Situation, glaube ich, jetzt auch aus der Perspektive der Kommission und auch einiger anderer Mitgliedsländer so bedrohlich macht, ist, dass das Regierungsmodell Viktor Orban ja auch außerhalb Ungarns durchaus seine Freunde hat und Ungarn auch gezielt dieses Modell exportiert nach Slowenien zum Beispiel oder auch in südosteuropäische Staaten, die noch Mitglied der Europäischen Union werden wollen. Und insofern ist das eben nicht nur ein ungarisches Problem, sondern hier geht es um fundamentale Fragen der Europäischen Union und auch die Frage, wie gerade dann auch Südosteuropa, eine Region, die eh zur Instabilität neigt, dann auch noch zunehmend unterwandert wird von diesen antiliberalen, antidemokratischen Kräften, die eben von Ungarn und auch von anderen Akteuren wie Russland, China eben massiv unterstützt werden.
Herr Papke, lässt sich Ungarn in diese Reihe einordnen? Manche tun das, eben auch gerade geschehen. Ungarn ist im Grunde ein Land, das sich an Modellen wie Türkei oder China mehr orientiert als am Modell EU-Brüssel.
Nein, überhaupt nicht. Jetzt spricht der Brunnbauer schon wieder vom antidemokratischen Politikansatz in Ungarn. Wir wissen aus allen Umfragen, dass Europa und auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union in der ungarischen Bevölkerung einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Die Ungarn sind überzeugte Europäer, weil sie zu Europa gehören. Also man muss gelegentlich bei all diesen Debatten nochmal in Erinnerung rufen, dass wir hier über ein Kulturvolk aus der Mitte Europas sprechen, das europäische Werte in den 1000 Jahren seiner staatlichen Existenz immer verteidigt hat. Im Übrigen ein 1000-jähriger Kampf ums eigene Überleben. Werte, die Ungarn auch verteidigt hat zum Vorteil Deutschlands. Ich meine, wir sollten nicht vergessen, dass es die Ungarn waren, die 1989 den Eisernen Vorhang geöffnet haben beim paneuropäischen Picknick im August. Und dann haben sie Anfang September die Ausreise von DDR-Bürgern über die ungarische Grenze ermöglicht. Und damit war die DDR zum Zusammenbruch verurteilt. Also es waren die Ungarn, die ins Risiko gegangen sind, aus einer fundamentalen Liebe zur Freiheit, um den Deutschen den Weg aus der DDR nach Westdeutschland über das eigene Staatsgebiet zu ermöglichen. Also all das sind Hinweise für die Positionierung, für das Selbstverständnis Ungarns. Und ich finde allesamt gute Gründe, dass wir mit dem nötigen Respekt vor der freiheitlich-demokratischen Gesinnung dieses Volkes in die politische Bewertung gehen.
Nur fragt man sich ja schon, Herr Papke, man fragt sich schon, Herr Papke, mit welchen Augen Orban auf die EU sieht. Dass Sie mit Respekt von Ungarn reden, ist nachvollziehbar, aber er redet ja nun wahrhaftig nicht respektvoll von der Europäischen Union, deren Mitglied er ist. Im Gegenteil, er rückt die EU auch gerne in die Nähe der Sowjetunion und präsentiert sich als Widerstandskämpfer gegen ein Brüssel, das ähnlich wie die Sowjetunion den Menschen diktiert, wie sie zu leben haben. Wie also passt soweit, das zu Ihrer Beschreibung?
Ja, so weit geht es in der Regel nicht, aber dieser Konflikt
In den letzten Jahren
hat sich dieser Konflikt zwischen Brüssel und Budapest immer weiter hochgeschaukelt. Und wenn die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Frau Barley, Orban als Diktator verunglimpft, dann dürfen Sie auf der anderen Seite auch nicht allzu viele Freundlichkeiten in Richtung Brüssel erwarten. Ich sage das wirklich als erfahrener Politiker und jemand, der sehr nüchtern politische Prozesse analysiert. Was wir doch diagnostizieren müssen, ist eine seit Jahren laufende Kampagne gegen die ungarische Politik. Und da lasse ich Orban als Person mal außen vor. Diese Kampagne hat strukturelle Gründe. Ein wesentlicher Grund ist die abweichende Haltung Ungarns zur Massenzuwanderung nach Europa. Seit 2015/16 hat sich dieser Konflikt gerade auch zwischen Deutschland, der deutschen Bundesregierung und Ungarn immer weiter hochgeschaukelt auf der Grundlage des grundsätzlichen Dissenses, ob wir eine ungesteuerte Massenzuwanderung nach Europa zulassen dürfen oder nicht. Die Ungarn sagen nein, die Deutschen haben gesagt ja. Und der zweite Punkt ist,
Herr Brunnbauer, darf ich das zu Ende vortragen?
Weil ich auf einen zweiten Punkt auch noch hinweisen will, ohne den man, glaube ich, den permanenten Konflikt zwischen Brüssel und Budapest nicht richtig einordnen kann. Orban steht, und er wird dabei unterstützt, von der großen Mehrheit des ungarischen Volkes, aber auch von anderen Völkern Mitteleuropas, steht für ein stärker dezentrales Modell der Europäischen Union. Die Ungarn sind überzeugte Europäer, sie wollen die Europäische Union, sie wollen aber keinen Brüsseler Superstaat, der immer mehr Kompetenzen attrahiert, nach Brüssel verlagert und in einem Zwischenschritt einen europäischen Bundesstaat will, vielleicht sogar einen dann immer weiter zentralisierten Staat, europäischen Staat, der aus Brüssel gesteuert wird. Das ist ein fundamentaler machtpolitischer Konflikt. Und nur dieser Konflikt erklärt die Vehemenz, mit der die ungarische Regierung von Brüssel bekämpft wird. Da sind viele Argumente, die dann von Fall zu Fall beigezogen werden, eben nur Mittel zum Zweck. Letztlich geht es um eine Machtfrage. Wollen wir ein Europa der Vaterländer, wie die Ungarn das wollen, nicht nur Viktor Orban, oder wollen wir ein Europa, das immer stärker zentralistisch gesteuert wird? Letzte Bemerkung, übrigens auch ein Konflikt, mit dem wir Deutsche zu tun haben. Ich darf daran erinnern, dass Europäische Kommission gerade ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland auf den Weg gebracht hat, weil das Bundesverfassungsgericht eine gesamteuropäische Verschuldungspolitik zurückgewiesen hat. Also das ist wirklich etwas, was man in den Blick nehmen muss.
Gut, war eine Menge, die jetzt von Ihnen aufgeführt wurde zugunsten Orbán. Sind das tatsächlich die Punkte, an denen sich Ungarn und die EU spalten?
Also diese Migrationsdebatte, da ist auch der größte Teil der europäischen Staaten inzwischen anderer Ansicht als 2015. Also auch Deutschland sagt nicht mehr, wir schaffen das und kommt alle rein. Da haben viele eingestanden, dass es Fehler gibt. Und Orbán benutzt inzwischen dieses Thema, um da ein Fass aufzumachen, dass es so in diesem Sinne gar nicht mehr gibt. Man muss ja auch mal sehen, die Europäische Union mit Frontex, mit vagen, unklaren, geheimen Verträgen mit nordafrikanischen Staaten, die Europäische Union schottet sich dermaßen ab. Ja, also das kann sich Orbán nur wünschen. Also da gibt es inzwischen Fässer, die er aufmacht, die gar nicht mehr so existieren. Und eines dieser Geschichten ist jetzt dieses pädophilen Gesetz, wo Homosexualität quasi gleichgesetzt wird mit Pädophilie und wo Orbán behauptet, Europa würde den christlich-nationalen Völkern aufdrücken, dass schon die Kinder zu Geschlechtsumwandlungen oder zu unklaren geschlechtlichen Identitäten erzogen werden würden. Wer macht das bitte schön in Europa? Niemand macht das. Und um jetzt vielleicht zu einem neuen Aspekt überzuleiten, all diese Fässer, die Orbán da aufmacht die ganze Zeit, die dienen meiner Ansicht nach in sehr großem Maße dazu, den antidemokratischen Umbau in Ungarn, den Umbau der Institutionen, die politische Kontrolle der Institutionen zu verdecken, das in Vergessenheit geraten zu lassen, zu verdecken, wie hoch korrupt Orbáns System ist, wie viel Korruption auch in seinem eigenen familiären Umfeld passiert. Mhm. Denn die Art und Weise, wie zum Beispiel so ein Gesetz wie dieses pädophilen Homosexualitätsgesetz jetzt verabschiedet und dann auch kommuniziert wird, das ist natürlich empörend. Und dann redet man über andere Dinge nicht mehr, wie zum Beispiel eben über Korruption.
Lassen Sie uns gerade bei diesem Gesetz bleiben, das Sie angesprochen haben, Herr Brunbauer. Orbán will sich ja dieses Gesetz jetzt per Referendum legitimieren lassen. Ist das typisch für ihn, dass er sich seine Entscheidungen, die Gesetze, die er durchbringen will vom Volk, tatsächlich dann per Abstimmung legitimieren lassen will? Und ist das allein schon populistisch?
Ja, das ist ein Zeichen wirklich der Perversion von im Grunde genommen höchst demokratischen Instrumenten wie eben Referenden. In dem Fall gibt es ja schon, irgendwo in der ungarischen Verfassung steht, dass über so ein Gesetz ein Referendum durchgeführt werden müsste. Es ist auch unüblich, dass eine Regierung ein Referendum über ein bereits beschlossenes Gesetz durchführt. Die Fragen, die vorgelegt werden sollen, sind ja extrem suggestiv. Also das ist jetzt auch kein Referendum, wo die Regierung eine neutrale Position einnimmt und eine offene Antwort will. Ähnliches sogenanntes Referendum wurde ja in Bezug auch auf diese ungarische Weigerung, einen Beschluss des Europäischen Rates zur Aufteilung von Asylwerbern auf die Mitgliedsländer der Europäischen Union durchgeführt hat. Das Referendum seinerzeit ist gescheitert, weil das Quorum nicht erreicht wurde, aber wurde dennoch dann das Gesetz dann ja auch umgesetzt und als Erfolg gefeiert.
Herr Brunbauer, wenn er dieses Referendum gewinnt, wenn die Mehrheit der Ungarn sagt, wir wollen dieses Gesetz, wir wollen keine Regenbogenfarben in der Fußgängerzone von Budapest.
Das wird ja nicht gefragt, sondern die Fragen sind ja derart, sind sie dafür, dass minderjährige Kinder ohne Einverständnis der Eltern über unterschiedliche sexuelle Orientierungen aufgeklärt werden. Was im Übrigen in Ungarn auch schon bislang nicht erlaubt ist und üblicherweise auch nicht erlaubt ist. Es sind Pseudo-Fragen. Das Referendum, mit großer Wahrscheinlichkeit wird das deshalb scheitern, weil das Quorum nicht erreicht werden wird. Die Frage der Homosexualität, die ist keine, die die Ungarn besonders bewegt. Da bewegen sie sich auch in Bezug auf das Niveau der Toleranz für Homosexuelle in Europa irgendwie im Mittelfeld. Also gibt es deutlich homophobere Gesellschaften. Da Herr Wersek hat völlig recht, das ist ein reines Ablenkungsmanöver, weil offensichtlich jetzt tatsächlich die Furcht besteht in Budapest, dass die Europäische Union aus sehr guten Gründen, nämlich aus dem Grund der mangelnden Rechtsstaatlichkeit, die 7 Milliarden Euro, die aus dem Wiederaufbaufonds für Ungarn vorgesehen sind, nicht freigibt. Und so wie Viktor Orban ja schon vor der Flüchtlingswelle Immigranten als das große Feindbild dann produzierte, ist das jetzt wohl offensichtlich der Fall in Bezug auf Homosexualität. Die ungarische Gesellschaft hat sich nicht groß um Immigration gekümmert bis 2014. Dann hat die Regierung, also lange, also deutlich vor der Flüchtlingswelle, begonnen, extrem manipulative Kampagnen, natürlich staatsfinanziert, durchzuführen mit Plakatwellen, wo im Grunde genommen Migration mit Terrorismus gleichgesetzt wurde. Und das hat den Boden bereitet für diese heute wirklich extrem immigrationsfeindliche Haltung der Ungarn und Ungarinnen, die wirklich da heraussticht im europäischen Durchschnitt. Und offensichtlich soll jetzt ein neues Feindbild auch produziert werden. Also vielleicht noch ein Wort oder zwei Worte. Einerseits auch wird Herrn Papke wahrscheinlich auch nicht überzeugen, im Ranking von Reporter ohne Grenzen ist Ungarn von 2013 von Platz 56 auf den Platz 92 der 180 Länder, die hier untersucht werden, dann abgerutscht. Also hier auf Tageszeitungen, die Oppositionelle, die gekauft werden können, am Kiosk in Budapest zu verweisen als Ausweis der Pressefreiheit, das ist wirklich etwas naiv. Wir wissen ja, wir müssen ja insbesondere digitale Medien, insbesondere den öffentlichen Rundfunk, insbesondere das, was Menschen am flachen Land, am Medien überhaupt konsumieren können, in den Blick nehmen. Und das sind die Lokalmedien, hunderte von ihnen, die von einer Orban-nahen Stiftung oder Firma kontrolliert werden. 85% der Anzeigen, die der ungarische Staat schaltet, kommen den regierungsnahen Medien zugrunde. Und der ungarische Staat ist der größte Anzeigenkunde in Ungarn. Das muss man sich vor Augen führen. Also so viel zur Medienfreiheit.
Ja, aber Herr Papke, also, lassen Sie uns jetzt zu Herrn Papke gehen. Herr Papke, Orban hat aus aktuellem Anlass, nämlich diesem Streit um das Gesetz, das er durchbringen will in Sachen Homosexualität, Pädophilie, das wirft er ja in einen Topf. Orban hat gesagt Richtung Brüssel, wir haben keine gemeinsamen Werte, es gibt die Einheit der Werte nicht und deshalb auch keine politische Einheit. Wenn Sie so etwas von dem Mann, den Sie als glühenden Europäer ja beschrieben haben, hören, wie passt das dazu, dass er trotzdem innerhalb der Europäischen Union bleiben möchte? Will er da einfach nur an den Geldtopf?
Also man muss wissen, dass die ungarische Sprache viel konfrontativer ist, auch schon von den Begriffen her, als wir das im Deutschen kennen, wie auch der politische Diskurs in Ungarn viel härter ausgefochten wird. Also ich war ja auch 5 Jahre Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Wenn ich sehe, wie im ungarischen Parlament debattiert wird, da hätte ich als sitzungsleitender Präsident häufig schon Ordnungsrufe erteilt. Also man muss mal vorsichtig sein, ob man Begriffe, die ja aus dem Ungarischen übersetzt sind, auch 1:1 so übernehmen und bewerten kann.
Nee, aber wenn er sagt, wir haben keine gemeinsamen Werte, dann kann es sich da ja nicht um einen Übersetzungsfehler handeln.
Nein, aber das ist ja nicht, das dürfen Sie aber jetzt bitte nicht interpretieren.
Papke, sprechen Sie eigentlich Ungarisch?
Ja, ich spreche etwas Ungarisch.
Wahrscheinlich. Okay. Herr Wersek, bitte lassen Sie Herrn Papke seinen, lassen Sie ihn seinen Gedanken zu Ende bringen.
Ich habe Ihnen ja auch wirklich geduldig zugehört und ich darf jetzt vielleicht auch das eine oder andere zurechtrücken.
Aber stimmt nicht, dass die ungarische Sprache konfrontativ
ist? Also vielleicht, um einem Missverständnis vorzubeugen. Wenn Sie in Budapest sind, Herr Durm, dann stoßen Sie überall dort in der Fußgängerzone, eigentlich in der gesamten Belváros, in der Innenstadt, auf Regenbogenfahnen. Und die LGBT-Bewegung hat in den letzten Wochen immer wieder vor dem ungarischen Parlament gut sichtbar demonstriert. Bei uns wird hier gezielt der Eindruck erweckt seit Wochen, als gäbe es in Ungarn eine offen schwulenfeindliche Politik. Und das ist absurd. Ungarn kennt so gut wie keine politische Gewalt. Sie können als Oppositionspolitiker sich in Budapest in die Straßenbahn setzen, mit einem Anti-Orban-Plakat vor das Parlament ziehen. Und da werden sie nicht niedergeknüppelt wie in Weißrussland. Und sie können friedlich nach Hause fahren. Also es wird demonstriert. Und ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, dass es in Ungarn das Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft gibt, das im Übrigen ähnlich ausgestaltet ist wie das deutsche Institut der eingetragenen Lebenspartnerschaft. Schwule und Lesben können in Ungarn friedlich leben. Es ist ein Zerrbild, wenn in Deutschland, wie ich das in den letzten Wochen immer wieder erlebt habe, so quasi automatisch von der homophoben Politik Ungarns, also der schwulenfeindlichen Politik Ungarns gesprochen wird. Das Gesetz, das Sie angesprochen haben, behandelt einen ganz anderen Sachverhalt. Da geht es um die Frage, wie weit soll staatliche Sexualaufklärung gehen? Oder sollte man nicht Grenzen setzen beim Elternrecht? Das wird in diesem Gesetz geregelt. Ist es nicht, auch mit Blick auf die europäischen Rechtsregeln, ist es nicht angemessener, die Eltern entscheiden zu lassen, in welchem Maße und in welcher Form ihren Kindern Sexualaufklärung zuteil wird? Wer volljährig ist in Ungarn, der kann Geschlechtsumwandlung betreiben, der kann leben, wie er will. Es geht alleine um die Frage, wie weit geht die Entscheidungsgewalt der Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder? Das gleichzusetzen mit einer schwulenfeindlichen Politik ist in der Sache falsch.
Offen gestanden hat man den Eindruck, Sie reden von zwei vollkommen verschiedenen Ländern. Herr Wersek, Sie wollten etwas auf Herrn Papke sagen. Sie zuerst.
Ja, also ich meine mit dem, das ist auch ein Narrativ der ungarischen Regierung, dass die Sprache anders ist und sie ist wirklich sehr anders, es ist auch nicht leicht, sie zu lernen, aber es gibt Wörter, die bedeuten das in Ungarisch und dann bedeuten sie es auch im Deutschen. Also ich sehe da nicht, dass die irgendwie konfrontativer ist, diese Sprache. Und ich sehe auch jetzt nicht den Riesenunterschied in Parlamentsdebatten, die ich mir auch angucke. Und auch mit dem Gesetz, Herr Papke, das stimmt nicht. In diesem Gesetz, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, ich habe es im Original gelesen, steht wörtlich, dass Medieninhalte, die Homosexualität oder Geschlechtsumwandlung propagieren oder öffentlich machen, Minderjährigen nicht zugänglich gemacht werden können. In der Konsequenz musste zum Beispiel kürzlich ein Buchladen in Budapest eine Geldstrafe bezahlen, weil ein Kinderbuch, in dem es um auch unter anderem auch um gleichgeschlechtliche Paare ging, dort in einer Weise zugänglich war, die nicht kenntlich gemacht hat, dass das dem traditionellen ungarischen, in der Verfassung wieder verankerten Familienmodell widerspricht. Ja. Und jetzt überlegen sich Ungarns gesammelte Buchhändler, wie sie mit dem neuen Gesetz umgehen, weil eben eine Geldstrafe schon gefallen ist. Und unter Umständen, das ist so vage formuliert im Gesetz, kann eben auch dann die Polizei kommen und sagen, Regenbogenfahne ist Propagierung von Homosexualität und die muss jetzt weg. Das ist bisher noch nicht passiert, aber das Gesetz lässt es in dieser Formulierung zu, dass das gemacht wird.
Also
und das
klar
ist, das ist
klar
einfach ist ein Narrativ, dass es nur um das Elternrecht geht, weil die ungarische Regierung ganz genau weiß, dort sind die Inhalte so vage formuliert. Aber sie behaupten jetzt in ganz Europa, es geht nur um das Recht der Eltern. Das stimmt einfach nicht.
Also klar ist, Viktor Orban und seine Vision von Ungarn hat das Potenzial, nicht nur diese Sendungen zu spalten. Herr Brunbauer, hat er auch das Potenzial, die EU zu spalten, in zwei Teile zu zerschlagen, weil es tatsächlich einen völlig unterschiedlichen Blick auf die Gesellschaft und auf die Nation gibt, zwischen dem, was Orban will und dem, was die Mehrheit der Europäischen Union möchte?
Also ich würde das gar nicht so formulieren, denn die Europäische Union beschreibt jetzt Gesellschaften ja vieles eben auch nicht vorher. Das ist ja auch ein Narrativ der ungarischen Regierung, dass hier jetzt Herr Papke auch wiederholt, dass Brüssel Dinge vorschreiben würde oder Dinge regeln würde, die Brüssel gar nicht regelt. Es gibt auch keine Kampagne seitens Brüssel, sondern es gibt ständige Vertragsverletzungsverfahren. Dazu ist die Kommission und der Europäische Gerichtshof ja da. Und das gibt es auch für, in Bezug auf viele andere Länder. Nur in Ungarn geht es da wiederholt um Kernbereiche der Demokratie, um die Ausgestaltung der Medienfreiheit, um die Ausgestaltung der Wissenschaftsfreiheit, die neue Verfassung, die im Hauruck-Verfahren innerhalb der Parlamentsdebatte von einem Monat 2011 erlassen wurde. Auch da gab es Monitor der Venedig-Kommission, die wurden dann auch alle abgetan. Also es gibt hier keine Kampagne, sondern einen Staat, der einfach europäisches Recht immer wieder verletzt, beziehungsweise eben ausreizt bis zu einem Punkt, wo es tatsächlich in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit dann problematisch wird, weil die Europäische Union funktioniert nur, wenn in allen ihren Staaten Rechtsstaatlichkeit gewährt ist. Sie ist einmal primär eine Rechtsgemeinschaft. Mhm. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, weil Ungarn nicht das einzige Land ist, wo Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewusst abgebaut wird. Und zwar nicht nur durch Korruption, die ein massives Problem ist in Ungarn, gerade in Bezug auf die Veruntreuung europäischer Fördermittel, von denen überraschenderweise Firmen, die zum Dunstkreis der Orbán-Familie oder eben mit ihm befreundeten Unternehmern, vor allem dieser berühmte, natürlich berühmt-berüchtigte ehemalige Schlosser aus seinem Heimatdorf, der zum reichsten Ungarn aufgestiegen ist, zum Zuge kommen, sondern natürlich auch in Polen, wo Rechtsstaatlichkeit von der Regierung gezielt abgebaut wird. Ich würde nicht sagen, dass Europa in zwei Hälften fällt, sondern in mancherlei Hinsicht, dass sogar zu einer gewissen Kohärenz oder zu einem gestiegenen auch Problembewusstsein in Brüssel und bei den anderen Mitgliedsländern auch geführt hat. Also ich denke, jetzt will man wirklich auch eine rote Linie ziehen, weil es einfach auch nicht angeht, dass europäische Steuerzahler, Zahlerinnen und Steuerzahler hier ein durch korruptes Regime, das eben Demokratie auch wirklich bewusst abbaut, finanziert. Und im Grunde genommen, ich glaube, das, um das abzuschließen, das ist die Situation, in die Ungarn eben zunehmend kommt. Viktor Orbán bezeichnet selbst Länder wie Türkei als politisches Vorbild oder auch Russland. Als
aber er steht ja nicht allein. Polen deckt sich mit seinen Vorstellungen von einem Europa der Nationen. Er hat große Sympathien in Slowenien, er hat große Sympathien auch in anderen südosteuropäischen Ländern. Orbán steht nicht alleine in Ungarn. Also es gibt, wenn Sie von einer roten Linie reden, womöglich die rote Linie zwischen Ost- und Westeuropa?
Na, so würde ich das nicht formulieren. Es gibt ja also viele osteuropäische, auch Mitgliedsländer der Europäischen Union, die sich ja da eben nicht als dezidierte Orbán-Freunde positionieren. Die slowenische Regierung tut das, aber selbst schon innerhalb der Visegrad-Staaten ist der Zusammenhalt auch recht fragil. Der polnische Fall ist in vielerlei Hinsicht wirklich anders gelagert. Hier findet auch nicht so sehr ein Abbau von Demokratie, sondern ein Abbau von Rechtsstaatlichkeit statt, was nicht, also vor allem der Unabhängigkeit der Justiz, und das ist nicht das selber, dass es bestimmte Werthaltungen gibt, die da geteilt werden, das mag sein, nur ganz grundsätzlich, also es gibt ja überhaupt keinen Trend zu einem europäischen Bundesstaat, das ist doch ein politisches Projekt, das aktuell von keinen maßgeblichen politischen Kräften in der Europäischen Union verfolgt wird, obwohl es in den Verträgen eigentlich auch steht, eine immer weiter zusammenwachsende Union. Dazu hat sich im Übrigen auch Ungarn verpflichtet mit dem EU-Beitritt. Also gut, dieses.
Gut. Lassen Sie uns noch kurz über Geld reden, denn das ist wesentlich. Ungarn hat im vergangenen Jahr über 5 Milliarden Euro von der Europäischen Union bekommen für den Wiederaufbaufonds, 7 Milliarden in Aussicht gestellt bekommen. Herr Papke, wenn die EU jetzt Druck auf Ungarn ausübt und sagt, wenn ihr euch nicht EU-konform verhält, sperren wir euch die Gelder. Wie wird Orbán dann reagieren?
Nun, wir werden sehen, wie weit dieser Druck jetzt noch aufgebaut wird und wann er erkennbar zu einer politischen Erpressung wird. Es steht ja noch aus, die Bewertung des Europäischen Gerichtshofs zu diesem neuen Rechtsstaatsmechanismus, der finanzielle Sanktionen ermöglichen könnte. Warten wir also ab, wie der EuGH das bewertet. Die Ungarn halten sich an europäisches Recht, haben viele Urteile, die zulasten ungarischer Politik ausgegangen sind, dann auch umgesetzt. Man sollte eins nur bitte nicht ausblenden, was leider häufig auch in der deutschen Debatte passiert. Es wird immer wieder so getan, als wäre Ungarn in der Europäischen Union, weil es so von den Fördermitteln profitieren würde, Tatsache ist aber, dass noch mehr westeuropäische Unternehmen vom ungarischen Absatzmarkt, von qualifizierten Facharbeitern und niedrigen Lohnkosten in Ungarn profitieren. Ungarn erhält tatsächlich nur einen Teil dieser Konzerngewinne, häufig westeuropäischer Konzerngewinne, über Steuern und EU-Fördermittel zurück. Das ist ein Aspekt der volkswirtschaftlichen Bewertung, der bei uns überhaupt keine Rolle spielt. Da wird immer der Eindruck erweckt, als würden die Ungarn gewissermaßen am Tropf der EU hängen und wären nur in der Europäischen Union, um Fördermittel zu attrahieren. Das ist volkswirtschaftlich falsch. Europa profitiert nicht nur politisch, sondern gerade große westeuropäische Unternehmen profitieren auch ökonomisch, betriebswirtschaftlich sehr vom ungarischen Markt. Ich meine, nicht ohne Grund lassen fast alle namhaften westeuropäischen Konzerne in Ungarn produzieren. Also das ist eine Win-Win-Situation, ökonomisch wie auch politisch. Und wenn ich auf einen Punkt noch hinweisen darf, ich bin wirklich in großer Sorge um die Zukunft der Europäischen Union, wenn ich sehe, wie wenig in Brüssel, zum Teil aber auch in Berlin, noch die Neigung erkennbar ist oder die Bereitschaft erkennbar ist, mit den Staaten Mittel- und Osteuropas wirklich auf Augenhöhe zu sprechen. Das war, und ich habe das ja auch noch aktiv miterlebt, zu Zeiten von Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher wirklich anders. Die haben die historische Aufgabe darin gesehen, die Spaltung Europas zu überwinden. Und jetzt sehe ich mit großer Sorge, dass diese Spaltung wieder vertieft wird. Und ich meine, Rutte hat gesagt, wir wollen Ungarn in die Knie zwingen. Wer auch nur etwas
Kenntnis hat. Sie meinen den liberalen Regierungschef der Niederlande,
den liberalen Regierungschef, wir wollen, der vor laufenden Fernsehkameras sagt, wir wollen Ungarn in die Knie zwingen. Ein Volk, das über Jahrhunderte ums eigene Überleben hat kämpfen müssen. Was ist das für eine Tonalität? Also wenn das die neuen Umgangsformen in der Europäischen Union sind, dann wird das gemeinsame Projekt Europa bald am Ende sein. Also
Herr Wersig,
ich bitte, das auch einzublenden.
Herr Wersig, wir alle wohl noch auf längere Sicht mit Orbán leben müssen. Was glauben Sie? Wird er sich einbinden lassen am Ende in die Europäische Union? Wird er sich disziplinieren lassen? Oder haben wir es am Ende mit einem Abspalten Ungarns nach britischem Vorbild zu tun?
Also ich glaube nicht, dass es vorläufig so einen sogenannten Hung-Exit geben wird. Dazu ist das Interesse Orbáns, auch das finanzielle Interesse Orbáns in der EU zu bleiben, zu groß. Und jetzt muss ich Ihnen mal recht geben, Herr Papke. Das ist interessant, dass Sie als FDP-Politiker da so linke Positionen auch vertreten. Es stimmt, was
Schön,
Sie sagen.
Schön, dass mir das endlich mal einer vorwirft. Das höre ich relativ selten. Vielen Dank.
Also das stimmt tatsächlich. Und ich halte es auch für falsch. Und tatsächlich, also mir tut das auch weh, weil ich auch selber aus dem Osten komme, also aus der DDR und schon meine Kindheit in osteuropäischen Ländern verbracht habe. Also wenn ich dann höre, ihr kriegt unsere Steuergelder und seid so undemokratisch, das finde ich auch ein bisschen platt und billig und unangenehm. Das haben die Leute dort auch nicht verdient, auch nicht in Rumänien und Bulgarien oder in Polen. Und tatsächlich, ja, die deutschen Konzerne haben irrsinnig große Interessen in Ungarn. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Deutschland in der Vergangenheit immer doch eher geschwiegen hat. Also zumindest die CDU, solange Fidesz noch in der EVP war, zu dem, was Orbán da so gemacht hat. Also das ist ein interessanter Punkt. Und ich halte das auch für falsch, wenn zum Beispiel in Luxemburg oder in den Niederlanden gesagt wurde, ihr kriegt unser Steuergeld. Und das ist, um jetzt wieder drauf zurückzukommen, ich kann mir mittelfristig vorstellen, dass, wenn es nichts mehr in Anführungsstrichen zu holen gibt für Orbán, dass er dann auch den Austritt Ungarns aus der EU einfach aufgreift, thematisch. Momentan ist er sich im Klaren darüber, dass er das zumindest als Thema nicht missbrauchen kann, denn die Ungarn sind so europafreundlich wie selbst viele andere Länder in Mittel- und Südosteuropa nicht. Und da weiß er, glaube ich, sehr genau, er muss da wirklich mit vorsichtig sein, denn sobald er das in den Mund nimmt, kann sich das auch wirklich gegen ihn wenden. Insgesamt, was ich insgesamt glaube, ist, dass Orban, solange er an der Macht ist, nicht jemand ist, der irgendwie eingebunden werden kann. Also er macht sehr, sehr schwer Rückzieher. Von daher glaube ich, dass es sehr, sehr problematisch sein wird. Und wenn es Orban dient, dann ja, wird er immer auf Konfrontation gehen.
Orban, der Schreckliche, muss die EU mit Ungarn brechen? Das war die Frage in diesem SWR2. Forum. Schönen Dank an Keno Versig, er ist freier Journalist in Berlin, an Dr. Gerhard Papke, den Vorsitzenden der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft und an Professor Ulf Brunnbauer vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung in Regensburg. Am Mikrofon war Martin Durm.